Ja, an diesem Sonntag werden wir weitermachen mit den Seligpreisungen. Die ersten drei haben wir schon hinter uns gebracht und da ging es ja um das Thema Erfolg und Verlust, also erste Seligpreisung, so das Thema, was ist eigentlich mit Erfolg so in deinem Leben? Das zweite Thema war ja so Verlust, was ist eigentlich mit dem, wo du in dieser Welt auch Verlusterfahrungen machst. Und das ist ja etwas, was zum Menschen dann auch dazugehört. Und letzten Sonntag haben wir uns ja so mit dem Thema Umgang mit den Talenten, mit dem Vermögen dann auch beschäftigt. Und die heutige Seligpreisung ist eine Seligpreisung, Lisa hat uns ja da schon ein bisschen eingeführt, die irgendwie auch nochmal uns sehr existenziell mit einem Thema beschäftigt oder zu einem Thema hinführt, mit dem wir uns hier beschäftigen, wo wir auch überlegen müssen, was meint das denn, selig die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit, Lisa hat es ja auch so ins Englische dann übersetzt, Gerechtigkeit ist schon so ein Menschheitsthema und ich glaube, das ist auch etwas, was wir alle gut nachvollziehen können, weil dort, wo es ungerecht zugeht, zum einen in dieser Welt, und das hatten wir heute Morgen ja auch schon so ein bisschen, aber gerade auch in unserem Leben, wo es ungerecht zugeht, da haben wir auch Schwierigkeiten, da sind wir herausgefordert, weil wir sagen, das kann doch nicht sein, dass so mit mir umgegangen wird. Das kann doch nicht sein, dass so eine ungerechte Weise dann über meinem Leben steht. Und ich denke mal, jeder von euch kann das auch nachvollziehen. Lisa hat es ja vorhin schon mit den Highschool dann auch so ein bisschen beschrieben. Das ist ja so dieses alte Bild auch, wenn, was heißt dieses alte Bild, aber wenn ein Chef zu dir kommt und sagt, ich bin mit Ihrer Arbeit zufrieden und Sie bekommen 500 Euro mehr im Monat, dann freust du dich und sagst, super. Und wie lange freust du dich, bis du eben mitkriegst, dass dein Arbeitskollege 1.000 Euro mehr im Monat bekommt? Dann ist die Freude vorbei und dann ärgert man sich, weil, ja, dann sagt man, das ist doch ungerecht. Also Gerechtigkeit ist schon ein Thema, was uns dann auch ganz persönlich, aber auch gesellschaftlich bewegt. Im Artikel 1 Absatz 2 des Grundgesetzes steht, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlich und unveräußerlichen Menschenrechte als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Also damit werden wir dann gleich auch hineingenommen in dieses Thema ganz am Anfang des Grundgesetzes, dass dieses Thema Gerechtigkeit in der Welt, und da geht es ja nicht nur um die große weite Welt, sondern auch um unsere kleine Welt, dass Gerechtigkeit auch etwas ist, was zu unserem Bestreben dann dazugehört. Schlussbestimmung der Verfassung der DDR vom 7. Oktober, also noch nicht so lange her, also beschrieben wurde es hier 1949, aber der 7. Oktober ist ja noch nicht so lange her. Das Volk der DDR ist vom Willen erfüllt, den Weg des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit weiterzugehen. Jetzt kann man sich darüber streiten, was irgendwie schöner ist. Man kann sich auch darüber streiten, was jetzt von beiden irgendwie wirklich erreicht wurde. Aber wir merken in diesen beiden Verfassungen, einmal der Bundesrepublik und dann der ehemaligen DDR, ist das ein Thema, was auch eine Bedeutung hatte, wie es dann umgesetzt wird. Also ich sage mal, damals in der DDR oder auch bei uns in der Bundesrepublik, das ist ja nochmal eine andere Frage. Aber dieses Thema Gerechtigkeit ist eben ein Thema, was auch Menschen bestimmt, was Völker bestimmt. Und das Thema Gerechtigkeit ist ja ein Thema, da haben sich Theologen mit beschäftigt. Philosophen haben sich damit beschäftigt, vor allem Juristen beschäftigen sich damit, aber auch Soziologen beschäftigen sich mit diesem Thema und wir merken dann sehr schnell, das ist ein großes, ein weites Thema, dieses Thema Gerechtigkeit. Und wenn wir heute über dieses Thema Gerechtigkeit nachdenken, dann denken wir ja als moderne Menschen darüber nach, wie eigentlich das Miteinander, die Beziehung zwischen den Menschen und dann aber auch zwischen den Völkern auch so geregelt werden kann, dass es gerecht zugeht. Und Gerechtigkeit verbinden wir dann auch sehr schnell eben mit dem Gedanken, naja, ist es nicht gerecht, dass wenn wir sagen, wir verbrauchen so und so viel Ressourcen, ist dann nicht gerecht, dass eben andere Länder, andere Völker, andere Kontinente auch sagen, dass sie gerne mit so einem Lebensstandard dann leben würden und auch so viel Ressourcen verbrauchen möchten? Wer darüber nachdenkt, wird sehr schnell merken, ja, das ist ja gar nicht möglich, weil allein im Deutsch, also die EU und die USA miteinander 40%, also Minimum der Ressourcen verbrauchen. Und wir sind so knapp 1 Milliarde Menschen. Und wenn man dann den Rest nochmal dazu nimmt, dann wird man merken, also die Rechnung geht ja überhaupt nicht auf. Also Gerechtigkeit ist so nicht herzustellen. Aber das ist das, was wir mit Gerechtigkeit verbinden. Und wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken, auch in der Kirche, auch in der Gemeinde, dann ist das auch etwas, was uns damit beseelen sollte. Also was uns als Gemeinde mitbeseelen sollte, dass das Thema Gerechtigkeit, und so definieren wir es ja heute sehr stark, auch immer ein Thema von sozialer Gerechtigkeit ist. Das ist dann schon bedrückend, also diese Woche, als ich drüben war in dem Obdachlosentreff und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mir eben dort erzählt, wie schwierig das gerade ist, weil sie eben keine Lebensmittel mehr bekommen, weil sie nicht mehr genug haben, um die ganzen Menschen, die dorthin kommen, dann auch zu versorgen. Das ist auch eine Frage von Gerechtigkeit. Das ist auch etwas, was zu diesem Thema dann dazu gehört. Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit gehört eben auch dazu. Aber wenn wir uns heute mit diesem Vers beschäftigen, dann wird man entdecken, wenn man so eintaucht, es geht ja gar nicht um die, die dann die Gerechtigkeit herstellen. Also wir verbinden das vielleicht sehr schnell damit. Aber wenn da steht, selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, dann sind das ja oft die, die eben nicht die Mittel haben, um in dieser Welt, ich sag mal, Gerechtigkeit herzustellen. Also wir haben vorhin von der Friedensnobelpreisträgerin gehört, die mit ihren Mitteln versucht, was zu erreichen, aber nicht, sag mal, erreichen kann, dass dieses Regime sich verändert. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, das sind nicht zuallererst die, die dann auf die Barrikaden gehen oder die dann sagen, okay, dann lass uns mal durch irgendwelche sozialen Programme oder was auch immer diese Welt verändern, sondern das sind die, die Hunger und Durst danach haben und nicht satt werden. Das sind die, die Hunger und Durst danach haben und es nicht erleben, dass dann Menschen vorbeikommen und sagen, okay, ich sorge dafür, dass dein Hunger gestillt wird. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, das sind die, die in dieser Welt Ungerechtigkeit erleben. Die in dieser Welt eben nicht auf der Mächtigen, sondern auf der Seite der Mächtigen stehen, sondern auf der Seite der Ohnmächtigen. Das ist erstmal wichtig bei dieser Blickrichtung. Und dann, oder bei dieser Seligpreisung, dass diese Blickrichtung eben da auch wesentlich ist. Und dann eben, sie sollen satt werden. Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, sie sollen satt werden. Ja, das ist auch eine große Verheißung. Wo in dieser Welt, wo werden die satt? Man hat ja auch immer wieder versucht, unterschiedliche Staaten dann auch mit einem christlichen Leitbild dann aufzubauen. Auch die Verfassung der Bundesrepublik ist ja eine Verfassung, die sehr stark auch diesen Gottesbezug hat. Also von den Gedanken, von dem, wie gesellschaftliches Miteinander gedacht wird. Da kommt man ja ohne Gott auf bestimmte Ideen, kommt man ja gar nicht. Und ist das hier das Land, wo Menschen dann ihren Hunger und Durst nach Gerechtigkeit gesättigt bekommen? Schwierig. Und man könnte sagen, und das sagen ja die Religionskritiker, jetzt kommt ihr wieder mit der Vertröstung auf das Himmelreich. Irgendwann, also ihr müsstet hier euch irgendwie durchhungern und so, aber irgendwann im Reiche Gottes, wenn ihr dann in der Ewigkeit seid, dann wird alles anders sein. Ja, das ist auch etwas, was zu unserem Bewusstsein ja dazugehört und was auch unseren Glauben mitbestimmt und woraus wir auch viel Kraft ziehen. Aber ist das, was damit gemeint wird, selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden dermal eins im Himmel erfahren, dass Gerechtigkeit ist und da wird dann ihr Hunger und ihr Durst gestillt? Schwierig. Denn wer sich mit den Seligpreisungen beschäftigt oder dann auch überhaupt mit der Bergpredigt beschäftigt, der wird entdecken, nee, hier geht es nicht um eine Vertröstung auf den Tag, der dann irgendwann mal kommt, wenn wir aus dem Leben scheiden. Nein, das, was hier auch in den Seligpreisungen verheißen wird, hat auch immer etwas mit dem Hier und Jetzt und mit dem Heute zu tun. Selig, die hungert und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Egal, ob durch die Verfassung jetzt der Bundesrepublik oder der DDR, wir merken, dass wir das irgendwie nicht gut hinbekommen. Und das hat einen Grund. Wer kann die Internationale nochmal singen? Also ich verdammte diese Erde und dann kein, wie heißt das, kein, bitte? Kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun, das war das. Ja, ist so ein Bekenntnis. Kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun wird uns dann retten. Ihr hättet die Woche mal da sein müssen, wir hatten ja hier Arbeiterlieder singen. Großartig, also muss man mal miterleben. Als Wessi, ich glaube, als Ossi ist das noch. Aber dann wurde zum Schluss ja die Internationale gesungen. Hier in diesem Raum. Kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun. Zum Glück war ich ja auch im Raum und da mache ich mir ja einen Spaß raus. Und ihr wisst ja, wenn ich laut singen will, kann ich auch laut singen. Und habe dann die Internationale ja mitgesungen und habe dann eben reingeschmettert, ein höheres Wesen, ein Gott, kein Kaiser, kein Tribun, aber sind wir hinterher nochmal drauf eingegangen. Sie hatten sich dann bedankt, dass sie hier sein durften und ich habe dann nochmal ein bisschen kurz was erzählt vom Evangelium. Ja, das ist ja unsere Hoffnung, das ist ja das, was wir glauben. Doch, da ist ein höheres Wesen, da ist ein Gott, der uns hilft, aus dieser Not dann herauszukommen. Und die Frage ist, wie eigentlich? Indem er dann immer eben hier die Verhältnisse wie in einem Gottesstaat neu zurechtrückt? Nein, es funktioniert anders. Das, was die Seligpreisung hier, die vierte Seligpreisung eben anspricht in Bezug auf den Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, das ist gar nicht der Hunger und Durst zuallererst nach der Gerechtigkeit in der Beziehung unter den Menschen. Sondern Jesus spricht hier zuallererst eine andere Beziehung an, wo es auch um Gerechtigkeit geht. Und das ist die Beziehung zu Gott. Das ist die Beziehung zu Gott. Okay, wir sind da heute irgendwie einigermaßen mit durch, aber seit jeher haben Menschen sich ja gefragt, wie kann ich eigentlich gerecht leben, dass ich vor meinem Gott bestehe? Also wir als Protestanten, also als Kinder der Reformation, haben diese Frage ja nochmal besonders auch behandelt. Wie kann ich eigentlich gerecht leben, dass ich vor Gott, dem Richter, bestehen kann? Weil Unrecht bringt mich da in eine schwierige Lage. Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit, die ich lebe in Bezug auf die Beziehung zu Gott, das ist das, was mir da weiterhilft. Und die Frage ist, das ist ja eigentlich ist keine Frage mehr, sondern vielleicht mehr eine Feststellung. Aber wie ist das denn heute mit dieser Sehnsucht danach, diese Gerechtigkeit zu haben, zu erwirken, die vor Gott gilt? In dem Psalm 36 haben wir auch etwas davon gehört, von dieser Gerechtigkeit. Martin Luther hat uns auch etwas davon in unser, ich sag mal, Stammbuch geschrieben. Im Psalm 36 beschreibt der Psalmist, beschreibt David das ja so, dass wer in dieser Gerechtigkeit ist, die vor Gott gilt, und das war alttestamentlich etwas anderes als neutestamentlich, wer in dieser Gerechtigkeit ist, der wird eine Erfahrung machen, nämlich, dass unter dem Schatten seiner Flügel Frieden ist. Ja, ein sehr blumiges Wort. Jetzt kann man darüber nachdenken, ja, was sind denn seine Flügel und was ist das denn für ein Schatten? Aber David hat das so beschrieben, unter dem Schatten deiner Flügel ist Frieden. Unter dem Schatten deiner Flügel findet meine Seele Frieden. Und wir hatten das ja vorhin auch, als wir kurz darüber nachgedacht haben, Frieden ist natürlich auch zuallererst Frieden ist auch eben das Niederlegen von Waffen und das Miteinander sich auf einen Weg machen. Aber Frieden, und das ist eben nochmal etwas viel Größeres, was die Bibel darunter versteht, Frieden ist eben das, was eben die Unterschiede zusammenhält und zusammenbringt und nicht gegeneinander stellt, sondern daraus ein Miteinander macht. Frieden ist wirklich das, wo wir dann Ruhe finden in uns. Und wir hatten das ja auch am letzten Sonntag, wo wir Ruhe finden in uns, weil wir merken, es gibt einen Ort, wo ich sein kann mit meinem Anteil an Gerechtigkeit, aber auch mit meinen Anteilen an Ungerechtigkeit. Da kann ich sein und da darf ich sein. Und David sagt, das ist unter dem Schatten seiner Flügel. Das ist unter dem Schatten seiner Wirklichkeit. Da findet meine Seele Frieden. Und vieles von dem, was wir an Ungerechtigkeit am Ende dann erleben in dieser Welt und ausbaden, auskosten müssen, entsteht genau eben aus diesem Unfrieden heraus, der die Menschen in sich dann auch tragen. Weil sie eben das Gefühl haben, das Leben ist ungerecht. Menschen sind ungerecht, meine Familie ist ungerecht, mein Chef ist ungerecht, man ist alle ungerecht. Und aus dieser Ungerechtigkeit versuchen wir dann heraus, irgendwie selber Gerechtigkeit zu schaffen, indem wir, ja meinetwegen, für einen Ausgleich dann sorgen. Wie nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Ist ja auch nur ein Ausgleich. Und merken am Anfang gar nicht, wie wir damit in einem Strudel hineinkommen, der immer mehr Ungerechtigkeit gebiert, der die Welt immer unfriedlicher macht. Und wenn wir dann mit den Menschen reden und wir müssen mit ihnen reden, dann können wir sagen, ja, ich verstehe das, dass du sauer bist als Palästinenser. Ich verstehe das. Man muss sich die Situation der Palästinenser mal anschauen. In was für einer Situation sie leben müssen und versuchen zu überleben. Diese Hoffnungslosigkeit, man muss sich das einmal anschauen. Und ja, dann verstehe ich, dass man da auch echt ja, zu keinen konstruktiven, sondern zu destruktiven Lösungen dieses Problems kommt. Und wenn ich dann mit Israeliten rede, mit Juden rede, die sagen, weißt du eigentlich, wie viele im vergangenen Monat gestorben sind hier bei uns? Weißt du eigentlich, wie viele Raketen dann von den Palästinensern zu uns rübergeschossen wurden? Weißt du das? Und dann verstehe ich das auch, dass sie sagen, es geht doch nicht. Und das ist doch eine Tatsache, dass durch diesen Bau von Mauern es friedlicher geworden ist, also von dem, was Menschen voneinander fernhält und trennt. Ja, dadurch haben die Selbstmordattentate nachgelassen. Aber ist das die Lösung? Ich verstehe beide Seiten. Und dort, wo man mit Menschen ins Gespräch kommt, das heißt nicht, dass man das gut heißt, aber dass man das versteht, dass sie eben in eine, sagen wir, Spirale der Ungerechtigkeit gekommen sind und keinen Ausweg gefunden haben. Und das ist doch genau die Herausforderung, vor der wir Menschen stehen. Und das ist auch die Herausforderung in Bezug auf die Gerechtigkeit Gottes, dass Gott fragt, und wie hast du es denn gehandhabt? Nicht wie oft warst du im Gottesdienst, nicht wie oft hast du gebetet, das nicht, sondern wie hast du das denn gelebt und gehandhabt? Und da werden wir alle entdecken müssen, dass es uns an Ruhm mangelt, so beschreibt das der Apostel Paulus, der vor Gott gilt. Daran mangelt es. Und Paulus hat das ja dann auch den Römern so beschrieben, denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben. Paulus war da in einer Auseinandersetzung, also mit den Römern, also war ja so eine ganz andere Welt, andere Lebensanschauung. Und er hat dann eine bestimmte Gruppe vor Augen und sagt, ja, ich glaube, dass sie Eifer für Gott haben. Es gibt viele Menschen, die haben Eifer für Gott und eifern für Gott. Und viele, ich sag mal, Attentate werden im Namen eines Gottes dann auch verübt. Mordanschläge werden im Namen eines Gottes verübt. Und Paulus sagt, ja, ich will gar nicht sagen, dass sie nicht große Eiferer wären. Gibt es. Aber, so schreibt er dann weiter, ohne Einsicht. Sie sind ohne Einsicht. Und dann geht's weiter. Denn sie erkennen nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Die Hölle entsteht immer dort, wo Menschen versuchen, dann, ich sage mal, aus ihrem eigenen Vermögen heraus den Himmel auf Erden dann zu schaffen. Und wie oft haben wir das auch als Kirchen so gemacht? Ich hatte diese Woche noch ein Gespräch, wo mir ein junger Mensch sagte, er würde am liebsten also alle Menschen zu ihrem Glück zwingen. Haben wir versucht. Und was kommt dabei raus? Wir wollten den Himmel und ernteten die Hölle. Ja, sagt er, es gibt Eiferer für Gott, die alles für Gott tun, die sich sogar selbst hingeben und ihr Leben opfern für Gott. Aber er sagt, es fehlt ihnen an Einsicht. Und zwar fehlt es ihnen an Einsicht in Bezug auf die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, ihre eigene Selbstgerechtigkeit aufzurichten. Aber das ist nicht das, worum es geht. Und er endet dann an diesem Punkt damit, denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Darum geht es in dieser Seligpreisung. Selig, der Hunger und Durst hat nach Gerechtigkeit. Er soll satt werden. Warum? Weil Christus in diese Welt hineingekommen ist. Weil die Liebe Gottes in diese Welt hineingekommen ist und diese Gerechtigkeit geschaffen hat, die vor Gott gilt, damit wir Frieden finden unter dem Schatten seiner Flügel. Es gibt diese Schatten seiner Flügel. Wir denken da vielleicht an einen Adler, aber hier seht ihr die Flügel. Und unter diesem Schatten oder in diesem Schatten kann man sich stellen. Dieser Flügel, also von West bis Ost, verbindet all das, was unser Menschsein auch ausmacht in dieser Welt. Und das hält Gott beieinander in Christus. Und das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und wo du das für dich erfährst, da wirst du merken, dass dein Hunger und dein Durst gestillt wird. Warum? Ich hatte das ja irgendwie vor 2 oder 3 Wochen dann auch schon aufgezeigt. Und das ist genau das, was passiert. Wir müssen nicht anfangen, die Verhältnisse zu ändern. Wir sollten auch die Verhältnisse ändern. Und möglichst schnell auch, weil sie bringen uns an einen Punkt, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Aber das ist nicht unser Ausgangspunkt, dass wir die Verhältnisse verändern. Wir sind auch nicht die Erziehungsberechtigten des deutschen Volkes oder so, wo wir sagen, du musst das und das tun. Das ist nicht unsere Aufgabe, das machen andere. Das, was am Ende die Verhältnisse ändert, ist ein veränderter Mensch. Und das ist zuallererst die Frage danach, hast du einen Halt in deinem Leben, und das hatten wir ja vor ein paar Wochen, hast du einen Halt in deinem Leben, dass du nicht deine eigene Gerechtigkeit durchsetzen musst, von der du meinst, dass das gerecht wäre? Vollkommen verständlich. Aber vielleicht hat dein Arbeitskollege es ja verdient, dass er doppelt so viel jetzt bekommt wie du. Ja, weil du morgens immer zu spät kommst und dann früher gehen musst und zwischendurch jetzt auch nicht unbedingt Funken schlägst. Man weiß es nicht. Aber wenn wir Gerechtigkeit suchen, suchen wir immer die Gerechtigkeit, von der wir meinen, dass es Gerechtigkeit ist. Nein. Was ist eigentlich das, was uns hält in diesem Leben? Zwischen dem, was zwischen Anfang und Ende unseres Lebens geschieht, was ist eigentlich das, was uns hält? Und da sagt die Bibel, da sagt David in seinem Psalm, da sagt Paulus es den Römern, das, was euch Halt gibt im Leben, ist der, der euch mit seinem ausgebreiteten Arm halten will. Dort findet deine Seele Frieden. Und nur an diesem Ort. Weil da der Ort ist, wo selbst die größten Gegensätze, also Himmel und Erde, beieinander gehalten werden. An diesem Ort, wo Jesus Christus sein Leben hingegeben hat für dich und für mich. Und da wird Frieden, also in dir. Da kommt es zur Ruhe. Und wo Menschen das nicht erleben, stehen sie immer in der Gefahr, dann aus dem eigenen Eifer heraus für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber es ist nicht viel mehr als eine Selbstgerechtigkeit. Und dort, wo du diesen Halt gefunden hast, da verändert sich deine Haltung zum Leben. dann musst du nicht mehr immer gucken, dass du hast und dass du bekommst. Und dann ist Gerechtigkeit für dich auch nicht, okay, alles gleich machen und so. Nein, wo du diesen Halt hast, hast du eine andere Haltung zum Leben, weil du dich gehalten weißt. Und aus dieser Haltung verändert sich dann dein Verhalten. Aus dieser Haltung verändert sich dein Verhalten in dieser Welt. Und dort, wo bei vielen Menschen ein Verhalten sich ändert, da verändern sich dann die Verhältnisse. Aber erst da. Und darum geht es eben bei dieser Seligpreisung nicht darum, dass wir Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit haben und gucken, wie wir sie dann umsetzen können. Nein, die Gerechtigkeit, von der Jesus hier spricht und wo er sagt, und das ist jetzt auch hier und jetzt schon, also damals, aber auch hier und heute schon möglich, diesen Frieden zu finden, diese Gerechtigkeit, dieser Hunger danach, der kann gestillt werden dort, wo du sagst, dass du dein Leben diesem Mann aus Nazareth anvertraust und ja sagst zu diesem Jesus Christus, der auch für deinen Unfrieden und für deine Ungerechtigkeit gekommen ist. So lesen wir das ja auch am Anfang des Römerbriefes. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und um die geht es zuallererst. Nicht, dass die Gerechtigkeit dieser Welt nicht wichtig wäre. Das hat uns auch anzugehen und da müssen wir auch unseren Beitrag leisten. Aber es geht zuallererst um diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt, so sagt es der Apostel Paulus, aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das verheißt Jesus damals seinen Zuhörern und das verheißt er uns am heutigen Tage. Hast du Hunger und Durst nach Gerechtigkeit? Hoffentlich für diese Welt, hoffentlich für die Menschen, die in Ungerechtigkeit leben, hoffentlich dafür. Aber der erste Schritt ist, dass wir einen Halt in dieser Welt finden, indem wir Frieden geschenkt bekommen mit Gott und mit unseren inneren Zerwürfnissen. Und aus diesem Frieden heraus werden wir dann in der Lage sein, durch eine andere Haltung uns anders zu verhalten. Und dann verändern sich die Verhältnisse. Also kein Vertrösten auf später, sondern Jesus sagt, hier und heute ist es schon möglich, dass dein Hunger und dein Durst nach Gerechtigkeit gestillt wird. Denn ich bin da für dich und ich will dir diesen Frieden schenken. Amen.